war mir lange Zeit unschlüssig, was ich am letzten Sonntag dieses Jahres predigen soll. Und meine Frau hat mich ermutigt, die Jahreslosung für das Jahr 2026 zu predigen. Und ich nahm ihren Vorschlag nach einigem Zögern dennoch dankend an, als ich den Text mir angeschaut habe. Und so möchte ich mit euch Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 betrachten. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zum Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 5. Hört das Wort des Herrn. Und der, der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Amen. Amen. Ich denke, uns allen heute geht es ähnlich wie Josua, dem Nachfolger Moses, vor vielen Tausenden von Jahren. Nachdem Mose gestorben war, übernahm Josua, sein Nachfolger, die Verantwortung und er stand vor dem Jordan, um über den Jordan zu gehen und das verheißene Land, das Gott seinem Volk verheißen hat, einzunehmen. Josua steht vor dem Jordan und hinter ihm liegt eine Vergangenheit von 40 Jahren. 40 Jahren des Versagens, 40 Jahre der Sünde, 40 Jahre von Tod, von Gericht. Und er blickt zurück auf diese Zeit der Enttäuschung. Er blickt aber auch zurück auf eine Zeit, wo er erlebt hat, wie Gott Wunder gewirkt hat, wie Gott das Meer geteilt hat, wie Gott ihnen Essen gegeben hat, wie Gott ihnen Trinken gegeben hat, wie ihre Schuhe nicht kaputt gegangen sind und ihre Kleider nicht zerstört worden sind und wie sie 40 Jahre lang Wunder über Wunder erlebt haben. Und nun steht er vor dem Jordan und vor einer ungewissen Zukunft. Was wird uns die Zukunft bringen? Wird die Zukunft uns erneut Enttäuschung bringen? Wird die Zukunft uns erneut Sünde bringen? Wird die Zukunft uns erneut Tod und Gericht bringen? Wird die Zukunft uns vielleicht erneut viele Wunder Gottes bringen? Was wird uns die Zukunft bringen? Werden wir in das verheißene Land kommen? Werden wir es einnehmen können? Er blickt zurück auf eine Zukunft und auf eine Vergangenheit und er blickt vorwärts auf eine ungewisse Zukunft. Und so stehen auch wir heute in gewisser Weise vor einem Fluss. Wir betreten in einigen Jahren das Jahr 2025 und wir schauen zurück auf das Jahr 2026. Wir schauen zurück auf das Jahr 2025 und was sehen wir in diesem Jahr? Wir sehen vielleicht auch Enttäuschungen. Wir sehen vielleicht auch Übertretungen, Sünden, die wir begangen haben, Sünden, die an uns begangen wurden. Vielleicht beklagen wir den Tod eines geliebten Menschen im vergangenen Jahr. Aber sicherlich schauen wir auch auf ein Jahr zurück, wo wir Wunder Gottes erlebt haben. Wo wir Dinge erlebt haben, die wir ausschließlich auf das Wirken Gottes zurückführen können. Und wir stehen vor diesem Fluss, vor diesem Jordan, den wir in ein paar Tagen überqueren werden, um in das Jahr 2026 zu gehen. Und wir stellen uns die Frage, was wird uns dieses Jahr bringen? Was erwarten wir in diesem Jahr? Wieder Enttäuschungen? Wieder Sünde? Vielleicht der Tod von uns oder von jemandem anderen? Wir wissen es nicht. Wir gehen in eine ungewisse Zukunft. Wir stehen wie Josua vor einer ungewissen Zukunft. Wir schauen auch zurück, aber auf ein Jahr, wo Gott uns versorgt hat. Wir schauen auf ein Jahr zurück, wo aber auch unsere Politik wirtschaftlich und sozial versagt hat. Und wir schauen in ein Jahr nach vorn und hoffen, dass Gott uns wieder durchtragen wird, dass er uns versorgen wird und dass er vielleicht auch politisch und wirtschaftlich eingreifen wird und alles besser machen wird. Nicht wahr? Wenn wir uns an Silvester wünschen, ich wünsche dir ein gesegnetes, neues und frohes Jahr, dann wünschen wir uns gegenseitig und dann hoffen wir gegenseitig, dass das Jahr, das vor uns liegt, ein gesegnetes, frohes und neues Jahr sein wird. Wir hoffen, dass Gott Dinge erneuern wird in unserem Leben. Wenn wir sagen, wir wünschen dir ein neues Jahr, vielleicht hoffen wir, dass unser Herz erneuert wird, dass Gott uns heiligt in unserem Herzen. Vielleicht hoffen wir, dass Gott gestörte Beziehungen erneuert und neu macht. Vielleicht hoffen wir, dass Gott die Politik verändert und erneuert. Es gibt so viele Dinge, bei denen wir uns Veränderung und vor allem Erneuerung wünschen für das kommende Jahr. Doch wir haben keine Garantie dafür. Wir haben keine Garantie dafür, dass all die Dinge, von denen wir uns Erneuerung wünschen, wirklich erneuert werden. Doch in dem vorliegenden Vers haben wir ein Versprechen von Gott selbst. Wir haben eine Verheißung von Gott, dass es einen Tag geben wird, an dem Gott wirklich alles neu machen wird. Als Christen haben wir diese fröhliche Hoffnung und Gewissheit, dass ein Tag kommen wird, wo alle Dinge, die jetzt noch alt und krank sind, erneuert und gesund und wiederhergestellt werden. Wir haben die Gewissheit, nicht ewig in dieser sündigen Welt und in diesem sündigen Körper zu leben. Nein, wir haben die Gewissheit, dass der Tag kommen wird, wo alles geheilt, alles gesund, alles wiederhergestellt und alles erneuert sein wird, was aktuell unter dem Fluch der Sünde im Chaos liegt. Und so möchte ich diesen Vers und diese Verheißung, diese wunderbaren Zukunft, die dir und mir verheißen wird, wenn wir an Christus glauben, betrachten, damit wir mit dieser Perspektive ins neue Jahr gehen. Mit dieser Perspektive, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. So sicher, wie wir in wenigen Tagen das neue Jahr 2026 gehen werden, genauso sicher wird Gott eines Tages alle Dinge neu machen. Und was genau diese Erneuerung beinhaltet, wollen wir nun betrachten, indem wir auf drei Aspekte dieses Verses eingehen wollen. Erstens der Ursprung der Erneuerung, zweitens der Umfang der Erneuerung und drittens die Unerschütterlichkeit der Erneuerung. Der Ursprung, der Umfang und die Unerschütterlichkeit. Geschwister, wir müssen regelmäßig über den Himmel nachdenken, damit wir die Vorzüglichkeit des Ortes mehr und mehr erblicken, damit wir lernen, nicht für diese Welt zu leben, sondern für den Himmel. Die Puritaner haben so viel über den Himmel geschrieben und sie haben ihre Gemeinden immer wieder neu ermutigt, über den Himmel und über Christus, der im Himmel sitzt, nachzudenken, damit unsere Herzen von dieser Erde gelöst werden und jetzt schon im Himmel sind, so wie es Paulus sagt, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf dieser Erde ist. Und so lasst uns heute einen kurzen Blick in den Himmel werfen, sofern es uns gewährt wird. Ich werde es nicht schaffen. Aber der Heilige Geist muss uns dabei helfen, ein wenig diesen Glanz und diese Herrlichkeit zu erblicken, die dir und mir aussteht, zusteht in der Zukunft. Lass uns also zum ersten Punkt kommen, der Ursprung der Erneuerung. Hier heißt es, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Der auf dem Thron saß, macht alles neu. Das Wort Thron kommt im Buch der Offenbarung insgesamt 47 Mal vor. Und von diesen 47 Mal, wo das Wort Thron im Buch der Offenbarung vorkommt, wird es insgesamt 40 Mal für Gott verwendet. Wenn also hier die Rede davon ist, dass der auf dem Thron saß, alles neu machen wird, dann ist damit Gott selbst gemeint. Er sitzt auf dem Thron und ein eindrückliches Bild von Gott, wie er auf seinem Thron sitzt, schildert uns die Offenbarung im 4. Kapitel, die Verse 2 bis 3. Schlag gerne ganz kurz mit mir auf Offenbarung Kapitel 4, die Verse 2 und 3. Dort schreibt Johannes, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Thronen und auf den Thronen saßen 24 Älteste und so weiter und so fort. Hier sieht Johannes einen Thron im Himmel stehen und er sieht jemanden auf diesem Thron sitzen. Und es ist Gott, aber er beschreibt das, was er dort sieht, weil man kann Gott nicht sehen. Und so versucht er, das, was er sieht, mit menschlichen Dingen zu beschreiben. Und er verwendet hier kostbare Steine, ein Sardis und ein Jaspisstein, um das zu beschreiben, was er dort sieht. Und er sieht auch einen Regenbogen. Und wir wissen alle, dass ein Regenbogen ein Zeichen der Gnade Gottes ist. Das heißt, er sieht hier einen Thron und alles, was er dort sieht, ist so unfassbar schön, so unfassbar herrlich, so unfassbar voller Gnade, dass er keine richtigen Worte dafür findet. Hiob spricht davon, dass um Gott und um seinen Thron Furcht ein flößende Pracht ist. Und das ist, was Johannes hier sieht. Denn etwas später schreibt er dann in Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, die die sieben Geister Gottes sind. Also das, was wir dort sehen, ist furchteinflößend, herrlich. Ich verwende manchmal dieses Beispiel. Ich war mal bei den Iguazu-Wasserfällen in Argentinien und dort gibt es diesen Teufelsrachen, also dort, wo all das Wasser, diese zehntausenden Tonnen von Wasser in die Tiefe stürzt. Und wenn du dort stehst, dann empfindest du Ehrfurcht, eine furchteinflößende Ehrfurcht. Also du, das, was du siehst, ist majestätisch, es ist herrlich, es verschlägt dir die Sprache. Gleichzeitig hast du große Furcht und großen Respekt vor dem, was du dort siehst. Das ist, was Johannes hier sieht. Es verschlägt ihm die Sprache. Das, was er sieht, ist herrlich, es ist wunderbar, gleichzeitig furchteinflößend. So ist Gott auf seinem Thron. Wenn hier also bei uns in Offenbarung Kapitel 21 die Rede davon ist, dass der, der auf dem Thron sitzt, alles neu machen wird, dann ist davon von Gott die Rede. Dieser herrliche, majestätische, furchteinflößende, ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er ist es, der alles neu machen wird. Zudem ist ein Thron gleichzeitig auch ein Symbol von Herrschaft, von Autorität, von Macht und Souveränität. Darüber hinaus vermittelt ein König, der auf einem Thron sitzt, weil hier wird gesagt, der auf dem Thron saß. Ein König, der auf seinem Thron sitzt, drückt majestätische Souveränität aus. Er sitzt auf seinem Thron und er regiert, indem er sitzt über alles, worüber er herrscht. Das heißt, derjenige, der alles neu machen wird, ist der Erhabene, der souveräne Herrscher des ganzen Universums, der alles in seiner Hand hält. Denn dieses Bild, Geschwister, sollte für die damaligen Leser von Johannes von unschätzbarem Wert und von unermesslichem Trost gewesen sein. Denn die Empfänger der Offenbarung waren die sieben Gemeinden in Kleinasien. Johannes bekam den Befehl: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Offenbarung 1, Vers 11. Das sind die Empfänger der Offenbarung. Nun, viele dieser Gemeinden, an die Johannes die Offenbarung schrieb, lebten unter der tyrannischen Herrschaft Roms. Viele von den Gemeinden und von den Christen in diesen Gemeinden durchlebten Verfolgung, Gefängnis und Tod. Viele von ihnen lebten in ständiger Angst, in ständigen Verzweiflung. Und an diese Christen, Geschwister, ist das Buch der Offenbarung gerichtet, um diesen verängstigten, verfolgten und verzweifelten Christen Trost zu geben. Lasst euch nicht einreden, dass die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln ist. Da sind sieben Siegel drin. Aber das Buch ist nicht mit sieben Siegeln verschlossen. Es ist eine Offenbarung für die Christen, damit sie sehen, dass ihr Gott auf dem Thron sitzt, dass er regiert über alle Königreiche, auch über Nero und all die gottlosen Kaiser Roms, und dass er der König der Könige ist und dass er macht mit den Königen, was er will, und dass die Christen in der Hand Gottes sind und dass, wenn sie ausharren bis ans Ende, sie mit ihm zusammen auf dem Thron sitzen werden, dass sie mit ihm von dem Brot des Lebens essen werden, dass sie mit neuen Kleidern bekleidet werden und dass sie mit ihm in aller Ewigkeit herrschen werden. Das ist das Buch der Offenbarung, ein Buch des Trostes für dich und mich. Und hier in Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 kommen wir zu dem Höhepunkt. Zu dem Höhepunkt des Trostes, wo die Christen einen Blick bekommen: Ja, aktuell leben wir in dieser alten Welt. Es wird eine neue Welt geben. Aktuell leben wir unter Verfolgung. Wir werden eines Tages erlöst sein. Aktuell leben wir unter Sünde und Schmerz. Wir werden eines Tages einen neuen Körper bekommen. Es wird alles neu gemacht werden. Das sind die Empfänger und das ist auch das Ziel der Offenbarung. Die Empfänger sollten hören: Derselbe Gott, der diese Erde und das Universum geschaffen hat, ist es, der eines Tages alles neu machen wird. Wisst ihr, Gott schuf die gegenwärtige Welt aus dem Nichts. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose 1, Vers 1. Und in diesen wenigen Worten, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, ist in gewisser Weise alles enthalten, was das gegenwärtige Universum im Gleichgewicht hält. Das Universum besteht nicht aus Chaos, wie wir alle sehen, sondern aus einer außerordentlich fein abgestimmten Ordnung, in der jede Regel mit allen anderen Dingen zusammenwirkt wie ein Zahnrad. Gott schuf die Gravitation, wodurch die Planeten und Galaxien in ihren Bahnen gehalten werden. Er schuf die elektromagnetische Wechselwirkung, was für das Licht unter anderem verantwortlich ist. Er schuf die physikalischen und mathematischen Gesetze, die für die Ordnung in diesem Universum verantwortlich sind. Er schuf die chemischen und die biologischen Gesetze, die das Leben garantieren. Kurz gesagt, Gott, als Gott die Himmel und die Erde schuf, schuf er ein perfektes Universum voller Gesetze und Regeln, die alle ineinander abgestimmt sind. Als Gott dieses Universum und die Ordnung darin schuf, heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 31. Und ich denke, wir alle wissen es, dass diese perfekte und gute Schöpfung und Ordnung durch die Übertretung Adams ins Chaos gestürzt wurde. Durch die Verführung der Schlange des Satans und durch die Übertretung von Adam kam Sünde in die Welt, Chaos in die Welt und das ganze Universum wurde ins Chaos gestürzt. Und dieses Chaos und die Folgen der Sünde wird uns im Buch der Offenbarung übrigens auch sehr detailliert beschrieben. Die Folgen dieser Übertretung sind Gottes Gericht. Und die Offenbarung beschreibt uns immer wieder Wellen von Gottes Gericht über die Gottlosigkeit der Menschen, aber nicht nur über die Gottlosigkeit der Menschen, sondern auch über die gesamte Schöpfung. Über die ganze Schöpfung kommt Gottes Gericht. Das Buch der Offenbarung zeigt uns also die Sündhaftigkeit und die Rebellion der Menschen, dass sie selbst unter Gottes Gericht keine Buße tun werden. Das Buch der Offenbarung zeigt uns, wie Gott auf seinem Thron sitzt und über seine Schöpfung regiert. Es zeigt uns, wie der gute und vollkommene Schöpfer über seine gefallene und zerstörte Schöpfung immer noch regiert. Und es zeigt uns, wie dieser gute Gott, der alles wunderbar gemacht hat, das wiederherstellt und in Ordnung bringen wird, was der Mensch zerstört hat. Gott selbst sprach dieses Versprechen, dass er eines Tages einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, bereits durch den Propheten Jesaja aus, indem er sagt, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an die früheren wird man sich nicht mehr erinnern und sie werden nicht mehr in den Sinn kommen. Jesaja 65, Vers 17. Wieso muss Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen? Weil der Mensch durch die Sünde die gegenwärtige Schöpfung in das Chaos gestürzt hat. Und Gott ist es nun, der eine neue Schöpfung schaffen wird. Und wir haben gelesen, diese neue Schöpfung, der neue Himmel und die neue Erde, sie werden von solch einer Qualität und von solch einer Herrlichkeit sein, dass wenn wir dort sein werden, uns nicht mal mehr an das Frühere erinnern werden. Es wird eine so herrliche, so neue, so wunderbare Schöpfung sein, dass wir nicht mal mehr wissen, wie die alte war. Man wird sich nicht mehr daran erinnern, was man früher erduldet hat, wenn du verfolgt wurdest. Denn die Herrlichkeit, die du empfangen wirst, wird so herrlich sein, dass du nicht mal mehr daran denken wirst, was die Sünde mit dir angerichtet hast, wo du versagt hast. Sehen wir, diese hoffnungsvolle Zukunft sollte den verfolgten Christen in Kleinasien Trost geben und sie soll dir und mir heute Trost geben. Egal durch welches Leid du gehst, sei es körperlich oder seelisch, es wird der Tag kommen, an dem du nicht mal mehr an diese Dinge denken wirst, weil die Herrlichkeit, die du empfangen wirst, alles andere ausblenden wird. Alles, was dich gegenwärtig plagt, wird dort vergessen sein. All deine Zweifel werden sich in Gewissheit verwandeln. All deine Sorgen werden sich in Freude verwandeln. All deine Schmerzen werden sich in Jubel verwandeln. All deine Tränen werden sich in Lachen verwandeln. Dein Glaube wird sich in Schauen verwandeln. Du wirst nicht mehr an das Alte denken. Wisst ihr, ich denke, der Grund, wieso wir an das Frühere nicht mehr denken werden, wird nicht nur daran liegen, dass das Alte so weit in der Vergangenheit liegt, sondern weil das Gegenwärtige, was wir dann besitzen werden, von so unermesslicher Schönheit sein wird, dass sie das Alte in den Schatten stellt. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es ist wie das Licht der Sonne. Eine Glühbirne völlig unbrauchbar erscheinen lässt. Nachts, wenn es dunkel ist, dann erscheint eine Glühbirne sehr nützlich und schön, denn sie schenkt uns Licht für unseren Weg. Doch sobald die Sonne aufgeht, vergessen wir die Glühbirne, weil das Licht der Sonne alle anderen Lichter übertrifft. So wird es auch mit der neuen Schöpfung sein. Die gegenwärtige Schöpfung ist schön, ohne Frage, trotz der Sünde. Aber die zukünftige Schöpfung, der zukünftige neue Himmel und die zukünftige neue Erde wird von so einer Herrlichkeit sein, von so einer Schönheit, von so einer unaussprechlichen Herrlichkeit, dass sie die gegenwärtige Erde bei weitem in den Schatten stellen wird. Und von dieser neuen, unvorstellbar schönen Schöpfung wollen wir nun im zweiten Punkt näher hören. Wir haben gesehen, wer der Urheber der Erneuerung ist, das ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Nun wollen wir als zweites auf den Umfang der Erneuerung eingehen. Der Umfang der Erneuerung. Lesen wir nochmal. Offenbarung 21, Vers 5. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Wir haben bereits gesehen, ich mache alles neu, bezieht sich auf Gott, er wird alles neu machen. Doch nun werden uns hier noch drei weitere Begriffe genannt, die uns die Qualität und den Umfang dieser Erneuerung beschreiben. Zum einen heißt es hier, ich mache alles neu. Und das griechische Wort mache ist das gleiche Wort, das auch im Hebräischen für machen verwendet wird, wenn es um das schöpferische Handeln Gottes geht. Es heißt zum Beispiel in 1. Mose 1, Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also so wie Gott die erste Schöpfung durch seine Kraft und durch sein Wort erschaffen hat, so wird Gott auch die neue, zukünftige Welt durch seine Kraft und durch sein Wort erschaffen. Weiter heißt es hier, ich mache alles neu. Und das Wort neu beschreibt die Qualität dieser neuen Schöpfung. Es kann zum einen etwas Gutes und Schönes, einfach etwas beschreiben, was schön zum Ansehen ist. Gott ist zum Beispiel gut, schön, herrlich. So wird die Schöpfung seine Herrlichkeit widerspiegeln, die neue Schöpfung. Es kann aber auch gleichzeitig von einer ganz anderen neuen Qualität sprechen, dieses Wort neu. Das, was Gott neu schaffen wird, wird also zum einen unbeschreiblich schön und gut sein, zugleich wird es von einer völlig neuen Qualität und Dimension sein im Vergleich zur alten Schöpfung. Lass uns zwei Stellen aus dem Neuen Testament anschauen, wo dieses Wort neu verwendet wird, um diesen Begriff etwas mehr zu fassen. Die erste Stelle findet sich in Matthäus 26, Vers 28, wo Jesus am letzten Passa von einem neuen Bund spricht. Matthäus 26, Vers 28. Dort heißt es, denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hier ist das gleiche griechische Wort, das hier für neu verwendet wird. Das heißt, der erste Bund, den Gott am Berg Sinai mit seinem Volk geschlossen hat, war der Bund des Gesetzes. Es war ein alter Bund. Und dieser Bund, der besagte, und meine Satzungen und meine Rechte sollt ihr halten, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Ich bin der Herr. 3. Mose 18, Vers 5. Dieser alte Bund bestand darin, aus Gesetzeswerken gerecht vor Gott zu sein. Doch der neue Bund in dem Blut von Jesus Christus ist nicht ein Bund der Werke, sondern ein Bund der Gnade, wo man durch den Glauben an Christus und durch seine Werke gerettet werden. Nicht durch unsere Werke, sondern durch das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat. Sehen wir, der neue Bund ist schöner, er ist herrlicher und von einer viel, viel besseren Qualität wie der alte Bund. Eine zweite Stelle, wo dieses Wort verwendet wird, ist 2. Korinther 5, Vers 17, wo Paulus von der Erneuerung des Menschen bei der Wiedergeburt spricht. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ein Mensch, der sich durch Gottes Gnade und durch den Glauben an Jesus zu Gott bekehrt hat, ist eine neue Schöpfung. Das heißt, der alte Mensch mit den alten sündigen Neigungen, die völlige Verdorbenheit, ein Mensch, der Gott nicht gefallen kann, ein Mensch, der Gott nicht sucht, ein Mensch, der nicht für Gott lebt, er ist vergangen und er ist völlig neu geworden. Das heißt, er ist schön, er ist herrlich, er ist wunderbar geworden und von solch einer Qualität, dass er plötzlich Gott gefallen will, Gott sucht, Gott liebt und Gott dienen will. Er ist völlig neu gemacht worden. Das Alte ist vergangen. Wenn wir also wieder zu Offenbarung Kapitel 21, Vers 5 gehen und lesen, dass Gott alles neu machen wird, dann bedeutet es, die neue Schöpfung wird wunderbar schön sein und von einer völlig neuen, anderen, besseren Qualität wie das Alte. Wisst ihr, diese beiden Stellen, die wir angeschaut haben, der neue Bund in dem Blut von Jesus und der neue Mensch durch die Wiedergeburt, das sind schon die ersten Dinge, die Gott neu gemacht hat. Hier hat Gott begonnen, alles neu zu machen. Er hat einen neuen Bund gegeben in Christus. Dieser neue Bund, der reicht in alle Ewigkeit. Und er hat dich und mich, wenn wir an ihn glauben, schon neu gemacht in unserem Herzen, damit wir jetzt schon teilhaben können an der neuen zukünftigen Schöpfung. Er beginnt jetzt schon in dir und in mir durch den neuen Bund dieses Neue zu schaffen. Das ist die Garantie, das ist ein Bild von dem, was kommen wird. Wir haben also gesehen, dass Gott alles neu machen wird. Und ein letzter Begriff beschreibt den Umfang dieser Erneuerung. Siehe, ich mache alles neu. Alles. Nun, das Wort muss ich nicht definieren und nicht erklären. Es beschreibt einfach alles. Der Kommentator Albert Barnes schreibt in Bezug auf den Umfang der Erneuerung Folgendes. Ein neuer Himmel und eine neue Erde sowie eine Ordnung der Dinge, die dieser neuen Schöpfung entspricht, werden an die Stelle des bisherigen Zustands treten. Die frühere Welt, in der Sünde und Tod herrschten, wird verwandelt werden und diese daraus hervorgehende Erneuerung wird sich auf alles erstrecken. Eine völlig neue Ordnung, eine neue Qualität. Dinge, die wir mit unseren Worten nicht beschreiben, mit unserem Verstand nicht ergründen, mit unseren Ohren nicht hören können. Etwas völlig Neues und Herrliches. Genauso wie Gott alle Ordnungen, Gesetze und Regeln in der gegenwärtigen Welt geschaffen hat, wird Gott auch die zukünftige Welt vollkommen herrlich machen. Er wird einfach jeden Bereich herrlich und schön machen, dass es eine perfekte Welt sein wird, in der wir leben, in alle Ewigkeit und Glückseligkeit erfahren werden. Ich denke, diese Erneuerung erstreckt sich auf mindestens vier Bereiche, auf die ich näher eingehen will. Zumindest vier Bereiche, die uns der unmittelbare Kontext dieses Verses nennen. Lass uns diese vier Bereiche kurz anschauen. Offenbarung 21, Vers 1 beschreibt uns den ersten Bereich, und zwar, der erneuert wird, und zwar ein neuer Himmel und eine neue Erde. Dort heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Hier ist das gleiche Wort für neu, das auch in Vers 5 verwendet wird. Und wir haben bereits in 2. Korinther 5, Vers 17 gesehen, dass der alte Mensch vergangen ist und neu geworden ist. Und auch hier wird es ähnlich beschrieben, die alte Schöpfung ist vergangen und es ist eine völlig neue Schöpfung da, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und hier wird auch gesagt, dass in dieser neuen Schöpfung kein Meer mehr sein wird. Nun, was ist damit gemeint? Ich denke, das Meer ist ein Symbol für Ruhelosigkeit. Das Meer ist niemals ruhig, es bewegt sich immer. Aber zudem ist das Meer auch ein Symbol für das Böse. Wir lesen nämlich in Offenbarung 13, Vers 1 über das Tier, also der Antichrist, dass er aus dem Meer kommt. Also das Meer ist in gewisser Weise im Buch der Offenbarung ein negatives Bild. Damit will uns Johannes sagen, beziehungsweise Gott durch Johannes, dass diese zukünftige Schöpfung befreit sein wird von allem, was ruhelos ist, von allem, was böse ist, von allem, was schlecht ist. Es wird eine vollkommene Ordnung, eine vollkommene Harmonie, vollkommener Frieden, vollkommene Schönheit auf dieser Erde sein. Auch das Licht in dieser neuen Schöpfung wird von einer ganz neuen Qualität sein, im Gegensatz zu dem Licht, das wir jetzt genießen. Und das Licht, das wir jetzt genießen, ist wunderbar. Kaum sind ein paar trübe Tage da, im Winter freut man sich, wenn die Sonne rauskommt, dann geht man gleich spazieren, weil das so schön ist. Das zukünftige Licht wird das gegenwärtige Licht bei weitem überstrahlen. Wieso? Wieso? Weil Christus selbst das Licht sein wird. Wir lesen in Offenbarung 21, Vers 23, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Christus mit all seiner Schönheit, mit all seiner Herrlichkeit wird uns leuchten. Es wird keine Nacht mehr geben. Seine Herrlichkeit wird die gesamte neue Schöpfung erleuchten, erhellen, beglücken und fruchtbar machen und Leben geben. Wisst ihr, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und Christus ihm erschienen ist, da umstrahlte ihn so ein heftiges Licht, dass er in Offenbarung 26, Vers 13 sagte, dass dieses Licht, das ihn umstrahlte, ein größeres und stärkeres Licht war wie die Sonne. Und deswegen wurde er blind. Dieses Licht, das Paulus blind machte, das ihn umstrahlte, wird uns in alle Ewigkeit leuchten. Und wisst ihr, der Puritaner Richard Sibbes sagte über den Himmel Folgendes: Der Himmel ist ohne Christus nicht der Himmel. Es ist besser, an irgendeinem Ort mit Christus, als ohne ihn selbst im Himmel zu sein. Alle Köstlichkeiten ohne Christus sind nur ein Totenmahl. Was ist alles ohne Christus? Ich sage, die Freuden des Himmels sind ohne Christus nicht die Freuden des Himmels. Er ist der Himmel des Himmels. Er wird uns leuchten, er wird uns beglücken. Christus, wir werden ihn sehen. Deswegen wird die Qualität der neuen Schöpfung weitaus größer sein wie die gegenwärtige Qualität, wegen Christus. Zudem wird der neue Himmel und die neue Erde ein Ort des Friedens sein. Petrus ermutigt seine verfolgten Leser: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 2. Petrus 3, Vers 13. An diesem Ort, an dem wir kommen, da musst du keine Angst mehr haben, ausgeraubt oder misshandelt zu werden. Du musst keine Angst mehr haben, am Abend alleine durch die Stadt zu gehen. Erstens wird es dort keinen Abend mehr geben und zweitens wird dort Gerechtigkeit herrschen. An diesem Ort wird es keine Nachrichten mehr von Messerstechereien geben. An diesem Ort wird es keine Korruption mehr geben, keine korrupten Richter, keine korrupten Polizisten mehr. Dort wird Gerechtigkeit herrschen. Wieso? Weil Christus regieren wird. Du musst an diesem Ort deine Häuser nicht mehr abschließen. Du musst dir keine Sorgen um deinen Besitz machen. Es wird ein Ort sein, wo das Böse und die Ungerechtigkeit vollständig entfernt sein wird und das Gute und die Gerechtigkeit in Vollkommenheit regieren wird. Es wird ein Ort sein, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz aufgekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1. Korinther 2, Vers 9. Liebst du ihn? Liebst du ihn? Wenn du aus der Tiefe deines Herzens voller Überzeugung durch den Heiligen Geist sagen kann, ja, ich liebe ihn, dann ist das der Ort, der dich erwartet. Aber es wird ein zweiter Bereich erneuert. Und zwar, es wird ein neues Jerusalem geben, Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Auch hier wird das Wort neu verwendet, ein neues Jerusalem. Dieses Jerusalem soll meines Verständnisses die Gemeinde widerspiegeln. Denn hier ist die Rede von einer Braut, die für ihren Mann geschmückt worden ist. Und von der Hochzeit des Lammes, von der Hochzeit von Christus und seiner Braut, hat Johannes bereits in Offenbarung Kapitel 19, die Verse 7 bis 8 gesprochen. Dort sagt er: Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzen und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeit der Heiligen. Also das neue Jerusalem, die geschmückte Braut, ist die Gemeinde, die zu Christus geführt wird, mit der er Hochzeit feiert. Auch Paulus gebraucht in Epheser Kapitel 5 das Bild, dass die Gemeinde die Braut und Christus der Bräutigam ist. Wenn hier also die Rede davon ist, dass das neue Jerusalem aus dem Himmel auf die neue Erde kommt, ist damit die erneuerte und gereinigte Gemeinde gemeint, die von Gott auf diesen neuen Himmel und diese neue Erde herabkommt. Ist sie gegenwärtig, hat die Gemeinde ihre Runzeln. Die Gemeinde hat ihre Flecken, die Gemeinde hat ihre Makel. Aktuell sind wir noch auf dieser sündigen Erde und Christus muss uns aktuell noch heiligen und uns reinigen durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Damit er die Gemeinde eines Tages sich selbst verherrlicht darstelle, damit sie keine Flecken und keine Runzeln mehr habe. Epheser Kapitel 5, die Verse 26 bis 27. Und diese vollendete Herrlichkeit der Gemeinde wird sie empfangen, wenn Christus seine Braut zu sich holt. Was wir heute gelesen haben. In Epheser Kapitel, in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Dann wird er sie reinigen. Sie werden vor ein Preisgericht gestellt werden, sie werden vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und sie werden empfangen, alles, was sie im Leib getan haben, es sei gut oder böse, er wird sie reinigen, er wird sie läutern, er wird ihnen neue Kleider geben, damit sie glänzen und strahlen. Diese neue Gemeinde, diese erneuerte, gereinigte Gemeinde, sie wird vollkommen in Herrlichkeit und in Einheit erscheinen auf dieser Erde. Und er muss seine Braut ja auch erneuern. Wieso? Damit seine Braut passend gemacht wird für diesen neuen Ort. Es wird ein neuer Ort sein, wo wir sein werden. Getrennt von diesem alten Ort. Und um für diesen neuen, herrlichen, sündlosen Ort bereitet zu sein, muss er uns vollkommen reinigen und heiligen und uns von all unserer Sünde waschen und uns seine vollkommene Gerechtigkeit geben, die wir jetzt schon empfangen haben durch den Glauben, aber dann in Vollkommenheit bekommen, um dort zu leben. Jetzt, wo wir noch vielleicht durch Herausforderungen auch innerhalb der Gemeinde gehen, wo es vielleicht teilweise auch Uneinigkeiten innerhalb der Gemeinde gibt oder vielleicht sogar Uneinigkeit zwischen unterschiedlichen Gemeinden, unterschiedliche Denominationen und so weiter und so fort. Jetzt, wo wir auf dieser Erde noch durch so viel Dreck und Sünde gehen als Gemeinde in gewisser Weise, werden wir eines Tages vollkommen gemacht sein an diesem Ort. Vollkommen. Seine Braut, die er erworben hat durch sein Blut, die er erkauft hat durch sein Blut, die er geliebt hat und sein Leben für sie hingegeben hat, diese Braut wird herrlich sein. Herrlich. Ein dritter Bereich, der erneuert wird. Eine neue Beziehung zwischen Gott und Mensch. Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was genau wird an der Beziehung zwischen Gott und Mensch denn erneuert werden? Nun, wir wissen, durch die Sünde wurde die Beziehung zwischen Gott und Mensch gestört, zerstört. Und durch Christus wurde diese Beziehung so weit wiederhergestellt, dass wir nun wieder mit Gott versöhnt sein können durch den Glauben an Christus. Doch Gottes Ziel war und ist es, wie wir am Mittwoch gehört haben, dass er selbst in der Mitte seines Volkes sein will. Und zwar gegenwärtig. Und dieses Ziel Gottes wird in dem neuen Himmel und in der neuen Erde Wirklichkeit. Ein Kommentator beschreibt es folgendermaßen. Hört gut zu. Gewöhnlich wird Gott als im Himmel wohnend dargestellt, während die Menschen auf der Erde leben. Im ewigen Zustand jedoch besteht diese Trennung nicht mehr. Gott wohnt nun bei seinem Volk in einer Lebensordnung, wie sie zuvor nie erfahren wurde. Es ist eine heilige und herrliche Ordnung, in der Gott und sein Volk in engster Gemeinschaft zusammenleben. Möglich wird dies, weil die Folgen der Sünde, die die frühere Ordnung geprägt haben, nun endgültig beseitigt sind. Eine neue Beziehung. Ja, wir dürfen jetzt schon mit Freimut zum Thron der Gnade kommen und durch den Namen Christi zu unserem Vater beten. Wir dürfen eine tiefe, intime Beziehung mit unserem Gott pflegen durch das Gebet und durch das Bibellesen. Aber dort wird diese Beziehung einen neuen Stand, eine neue Dimension, eine neue Qualität erreichen, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist, was uns in alle Ewigkeit beglücken wird. dass wir unseren Gott in dem Angesicht Jesu Christi sehen werden. Wisst ihr, jetzt ist Christus zwar mit uns überall, wohin wir gehen, aber wir sehen ihn nicht, sondern wir leben im Glauben. Dort wird Christus mit uns sein, überall, wohin wir gehen, aber dann werden wir ihn sehen und mit ihm gemeinsam wandeln. Jetzt können wir zwar mit Christus reden im Gebet, aber wir sehen ihn nicht, wir beten im Glauben. Dort werden wir mit Christus reden können von Angesicht zu Angesicht, er wird in unserer Mitte sein. Jetzt können wir die Stimme Jesu zwar hören, indem wir sein Wort lesen und einer Predigt zuhören, aber wir sehen ihn nicht. Dort werden wir seine Stimme hören, indem wir ihn ins Angesicht schauen dürfen. Wir werden sehen, wie sich seine Lippen bewegen und wir werden Gottes Wort aus seinem Mund hören. Er wird in unserer Mitte sein, wir werden mit ihm sein. Jetzt müssen wir ihn mit unseren geistlichen Sinnen wahrnehmen, dort werden wir ihn mit all unseren Sinnen wahrnehmen. Physisch. Diese erneute Beziehung zwischen Gott und Mensch findet dann seinen ultimativen Höhepunkt. Das, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat, dass wir uns an ihm in alle Ewigkeit erfreuen und ihn verherrlichen. Wir werden seine Nähe in alle Ewigkeit genießen. Uneingeschränkt. Wieso? Weil wir auch einen neuen Körper haben werden. Und das ist die vierte Erneuerung, auf die ich eingehen möchte. Ein neuer Mensch. Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Um an diesem Ort zu sein, den Gott neu machen wird, und um ihn in alle Ewigkeit zu sehen und zu genießen, muss dieser mit Sünde behaftete Körper erneuert werden. Denn wir verfallen, wir verwesen, wir müssen sterben aufgrund der Sünde. Was haben wir hier gelesen? Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Wenn der Tod nicht mehr ist, dann bedeutet es nicht nur, dass es keine Sünde mehr gibt, dann bedeutet es auch, dass unser Körper neu sein wird, dass unser Körper ohne Sünde sein wird, dass unser Körper verherrlicht sein wird. Er wird uns einen neuen Körper geben. Das ist, was Paulus in Philipper 3, Vers 21 sagt, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, also diesen sündhaften Leib, zu Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also dieselbe Kraft, die dieses Universum geschaffen hat, dieselbe Kraft, die dieses zukünftige neue Himmel und neue Erde schaffen wird, dieselbe Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, dieselbe göttliche Kraft wird dich und mich umgestalten und euch uns einen neuen, verherrlichten Körper geben. Und zwar genau den gleichen Körper, den Christus jetzt im Himmel hat. Seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig. Diejenigen, wie wir es gelesen haben, durch Gottes Vorsehung heute in 1. Thessalonicher 4, die jetzt schon gestorben sind in Christus, wenn Christus kommen wird, werden die Toten in ihm auferweckt werden und sie werden einen neuen, verherrlichten Leib bekommen. Und wenn wir leben, wenn er kommt, dann werden wir zu ihm entrückt werden. Und wir werden während der Entrückung einen neuen, verherrlichten Körper bekommen, passend für diesen neuen Himmel und diese neue Erde. Auf diese Erneuerung des Körpers und des Menschen geht Paulus detailliert in 1. Korinther 15 ein, in den Versen 35 bis 48. Ich möchte nicht auf all diese Verse eingehen, das würde zu lange dauern, aber auf ein paar dieser Verse möchte ich kurz eingehen, um uns einen Geschmack zu geben, was genau denn erneuert werden wird. 1. Korinther 15. Wir werden einen unverweslichen Körper bekommen, Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Dieser Körper wird gesät, und zwar wohin? In die Erde. Und dann verwest es. Wenn dieses Verweste auferweckt wird, bekommen wir Unverweslichkeit. Das bedeutet, keine Krankheit, kein Altern wird mehr dort sein an diesem Körper. Keine Krankheit mehr, kein Altern. Dieser Körper wird aber auch herrlich sein, Vers 43a. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Wir werden leuchten wie die Sonne. Unser Körper wird so herrlich, so majestätisch, so prächtig sein, dass die Schrift uns an einer Stelle sagt, dass wir sein werden wie die Sonne. Herrlich. Und unser Körper wird auch von so einer Konsistenz sein, dass ich dann diese Herrlichkeit in dir sehen darf, ohne zu sterben. Aber jetzt können wir nicht in die Sonne schauen. Vers 43b, auch voller Kraft. Es wird gesät in Schwachheit, es wird aufgeweckt in Kraft. Wir werden nicht mehr müde sein, wir werden nicht mehr durstig sein, wir werden nicht mehr hungrig sein. Luther sagte über diesen Körper der Kraft, er wird so leicht und beweglich sein, dass er in einem Augenblick hier über der Erde oder im Himmel schweben kann. Also wir werden einfach fähig sein zu allem, was Gott uns aufgibt. Voller Kraft, voller Elan. Es wird aber auch ein geistlicher Körper sein, Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Es bedeutet nicht, dass wir körperlos sein werden. Ein Leib ist eben ein physischer Leib. Aber damit ist gemeint, dass wir passend gemacht sind für diese geistliche, himmlische, neue Schöpfung. Wir werden aber auch unsterblich sein, Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Das heißt, wir werden nicht mehr sterben. Wir werden nicht alt werden. Kurz gesagt, Gott wird uns einen neuen Körper schenken, der so vollkommen und so perfekt sein wird, dass wir in alle Ewigkeit auf dieser neuen Schöpfung leben werden. Und Geschwister, wenn wir ehrlich sind, wie oft sehnen wir uns danach? Wenn wir wieder was gesagt haben oder gedacht haben, getan haben, wo wir andere verletzt haben, wo wir uns wieder in Sünde gebracht haben, dass wir uns denken, wann hat das ein Ende? Und Geschwister, wir können es uns nicht vorstellen, wir können es uns nicht ausmalen, was das für ein unbeschreibliches Gefühl sein wird, wenn Christus jetzt kommen würde und uns einen neuen Körper geben würde, wo die Sünde gänzlich entfernt ist, wo alle Gedanken, die wir denken, vollkommen sein werden, wo alles, was wir sprechen werden, vollkommen sein werden, wo alles, was wir tun werden, vollkommen sein wird. Wir werden uns nicht mehr verletzen gegenseitig. Wir werden nicht mehr gegen Gott sündigen. Wir werden einen vollkommenen Körper bekommen. Wir werden sein wie er. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, musste ich immer wieder beten und sagen, Herr, schenk mir Glauben an das, was hier steht. Schenk mir Glauben an das, was ich predige. Schenk mir Glauben an das, was du hier verheißen hast, denn das ist so unglaublich, das ist so unvorstellbar. Es ist so herrlich, dass es gleichzeitig so unreal ist, weil wir eben noch in dieser alten Schöpfung leben, weil wir noch in diesem alten Körper leben und wir uns nicht vorstellen können, was Gott für uns bereitet hat. Und wisst ihr, deswegen sollten wir unseren Gott so sehr lieben, dass er auf diese Schwachheit von dir und mir eingeht. Du zweifelst an das, was ich hier versprochen habe? Okay, dann gebe ich dir Gewissheit. Dann gebe ich dir Gewissheit, dass das, was ich hier geschrieben habe, wirklich passieren wird. Und das führt uns zum dritten Punkt. Die Unerschütterlichkeit der Erneuerung. Die Unerschütterlichkeit der Erneuerung. Gott will uns Zuversicht, Gewissheit und Klarheit geben, dass das, was er hier gesagt hat, wirklich eintreffen wird, indem er Folgendes zu Johannes sagt. Und er spricht zu mir, schreibe. Wieso? Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Hast du Zweifel? Gott will dir diese Zweifel nehmen. Gott hätte einfach sagen können, siehe, der auf dem Thron sitzt, macht alles neu. Das war's. Dann würden wir aber da stehen und manchmal vielleicht denken, okay, was ist, wenn nicht? Und Gott sagt, okay, weil ihr noch in dieser Welt lebt und in eurem sündigen Körper lebt und Zweifel aufkommen, Johannes, schreib auf, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Schau, Gott sagt zu ihm hier, schreib auf. Das heißt, Johannes sollte diese Dinge aufschreiben, damit die sieben Gemeinden in Kleinasien auch wirklich hören, was sie in der Zukunft auf sie wartet. Aber Johannes sollte diese Dinge auch deshalb aufschreiben, damit die Gemeinden über die Jahrhunderte hinweg immer wieder neu diese Gewissheit bekommen. Denn Gott wusste, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis diese zukünftige Herrlichkeit offenbart wird. Und deswegen sollte Johannes diese Worte aufschreiben für dich und mich im 21. Jahrhundert, damit auch wir diese Worte hören und damit auch für uns diese Worte gewiss und wahrhaftig sind. Diese Worte sind gewiss, sagt er hier. Das Wort gewiss kann auch mit glaubwürdig übersetzt werden, was bedeutet, dass wir uns vollkommen auf das verlassen können, was Gott hier gesagt hat. Und das Wort wahrhaftig bedeutet, dass diese Worte nicht auf einer Täuschung oder Illusion beruhen, sondern auf Tatsachen. Mit diesen Worten will Gott unseren schwachen Glauben stärken, dass wir wirklich glauben, dass das, was wir heute gehört haben, eines Tages Wirklichkeit wird. Lass mich dich fragen, kann man Gott einen Lügner nennen? Kannst du Gott einen Lügner nennen? Nein. Nicht nur, weil die Schrift uns sagt, Gott kann nicht lügen, sondern weil wir persönlich erlebt haben, dass alles, was er bisher gesagt hat in seinem Wort, wahr ist. Hat Gott jemals etwas versprochen und es nicht eingehalten? Gott hat mindestens vor 4000 Jahren versprochen, Noah und den nachfolgenden Generationen, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Sommer und Winter, Frost und Hitze, Winter und Sommer, Saat und Ernte. Haben wir seit diesen 4000 Jahren erlebt, dass dieses Versprechen gebrochen wurde? Nein. Gott hat uns versprochen, einen Retter zu senden. Dieser Retter ist Jesus von Nazareth, vor 2000 Jahren geboren in Bethlehem. Er starb am Kreuz für die Sünden seines Volkes. Und jeder, der an ihn glaubt, wird eine neue Kreatur. Du und ich sind der Beweis, dass Gottes Worte wahrhaftig sind. Denn ich bin eine neue Kreatur. Ich bin eine neue Schöpfung in Christus. Und jeder, der den alten Richard kennt, kann bestätigen, der neue Richard ist nicht so wie der alte. Gottes Wort hat noch niemals gefehlt. Er ist wahrhaftig, er ist treu. Und wenn er sagt, siehe, ich mache alles neu, dann dürfen wir darauf vertrauen. Glaube dieser Wahrheit, vertraue dieser Wahrheit. Geh mit dieser Wahrheit in den heutigen Tag, geh mit dieser Wahrheit in die nächste Woche, geh mit dieser Wahrheit in das kommende Jahr. Egal was kommt im kommenden Jahr, erinnere dich immer wieder neu daran. Der auf dem Thron sitzt. Er wird alles neu machen. Mit dieser Perspektive lässt es sich leichter durch Versuchungen und durch Schwierigkeiten gehen, durch Krankheit und durch Zweifel, durch Versuchung und durch Ängste. Lasst uns an dieser Wahrheit festhalten, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Amen. Amen.